Grundbildung hören, der ABC Connect Interview Podcast. Von aktuellen Entwicklungen im Bereich der Grundbildung über die Wirksamkeit von Öffentlichkeitsarbeit bis zur digitalen Lehre. In diesem Podcast kommen Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis zu Wort. Thema dieser Folge: Zugang für alle, wie das Alpha-Siegel Organisationen dabei unterstützt, Informationen barrierefrei zu gestalten.
In Deutschland gibt es rund 6,2 Millionen Menschen im erwerbsfähigen Alter, die Probleme beim Lesen, Schreiben und Rechnen haben. Das entspricht jedem achten Erwachsenen. Hinter dieser Zahl stehen individuelle Schicksale und alltägliche Hürden, denen die Betroffenen gegenüberstehen. Oftmals fühlen sich Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten unsicher, wenn es darum geht, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Auch für Organisationen stellt die Barrierefreiheit eine bedeutende Herausforderung dar. Wie können Sie sicherstellen, dass Ihre Informationen für alle verständlich sind? Und wie können Sie Menschen mit unterschiedlichen Bildungshintergründen optimal unterstützen? Das Alpha-Siegel spielt hier eine wichtige Rolle. Es zeichnet Organisationen aus, die sich für die Zugänglichkeit für Menschen mit Grundbildungsbedarf einsetzen. Sie haben ihre Infomaterialien angepasst, die Mitarbeitenden sensibilisiert und sorgen dafür, dass sich alle gut im Gebäude zurechtfinden. Welchen Mehrwert das Alpha-Siegel für Einrichtungen hat und welcher Mehrwert sich dadurch für die Grundbildungsarbeit erzielen lässt, dazu sprechen wir heute mit Birgit Zwingelberg, Referentin für das Alpha-Siegel beim Grundbildungszentrum Berlin. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Mein Name ist Birte Altsuth und mit mir dabei meine Kollegin Sabrina Stadler, Projektmitarbeiterin in Grundbildung und Alphabetisierung bei der Technischen Akademie für berufliche Bildung in Schwäbisch Gmünd. Hallo Sabrina.
Hallo Birte und hallo Birgit, schön, dass du da bist.
Hallo Sabrina, ja, ich freue mich auch, was mit dir zusammen zu machen.
Zum Einstieg, kurz und knackig. Was sind die großen Vorteile für Organisationen, die das Alpha-Siegel erhalten, abgesehen von der Verbesserung der Zugänglichkeit für Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten?
Also wir hören immer wieder von den verschiedensten Einrichtungen. Also das gibt kleine Einrichtungen, kleine Beratungseinrichtungen, Kitas, aber auch große Jobcenter, dass es ganz viel mit den Mitarbeitenden in den jeweiligen Organisationen macht. Also die kriegen einfach nochmal einen ganz anderen Blick auf die eigene Einrichtung. Ne? Wenn die sich in die Rolle von Menschen, die nicht so gut lesen und schreiben können, hineinversetzen und gehen dann zum Beispiel so ein Jobcenter ab. Also wo stoße ich da vielleicht auf Hürden? Wie gelange ich überhaupt zu meiner Ansprechperson, Frau Müller im dritten Stock zum Beispiel? Ne? Gibt es da ein Wegeleitsystem, dass ich mich da zurechtfinden kann? Also das ist ein wichtiger Punkt, denke ich. Wichtig ist es aber auch nochmal, die eigenen Materialien, seien es jetzt Infoflyer, die Webseite, dass die angepasst wird und dass die für verschiedenste Zielgruppen dann natürlich auch hürdenärmer gestaltet wird. Wenn man das jetzt unter dem Aspekt Alpha-Siegel sieht, sind es ja vor allem die Menschen, die nicht so gut lesen und schreiben können, aber es werden auch ganz andere Zielgruppen erreicht, also alle, die nicht so gut Deutsch sprechen können oder auch Senioren und Seniorinnen, die vielleicht nicht so gut sehen können und sich freuen, wenn die Schrift größer ist. Das ist so ein Punkt. Ein Baustein vom Alpha-Siegel sind ja auch noch sensibilisierte Mitarbeitende. Das heißt, so eine Organisation, nehmen wir mal ein Jobcenter mit 600 bis 800 Mitarbeitenden, so hier in Berlin. Wenn man dann sagt, so 20% von diesen Mitarbeitenden müssen in Schulungen und sensibilisiert werden, das macht ja auch ganz viel für die Organisation. Also die führen Weiterbildung durch für die Mitarbeitenden, lassen sich schulen. Und vor allem die Mitarbeitenden sind dann am Ende nicht mehr so frustriert, wenn sie vielleicht Leute anschreiben, die dann auch gar nicht reagieren oder die nicht zu den Terminen kommen. Und da ist dann eben Verständnis da, dass es vielleicht ja daran liegen kann, ach, die Person kann gar nicht so gut lesen und schreiben. Vielleicht greife ich mal zum Telefonhörer und rufe einfach an. Also das ist so eine Erfahrung, was wir schon oft gehört haben, gerade jetzt so aus Jobcenter-Bereichen.
Birgit, du hast jetzt gerade schon gesagt, dass ja da auch ganz viele Materialien intern überarbeitet werden. Jetzt stelle ich mir das bei einem Jobcenter sehr umfangreich vor. Also da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Formulare. Kannst du da vielleicht ein Beispiel nennen, wie das in Berlin besonders gut gelungen ist vielleicht?
Also jedes Jobcenter ist ja unterschiedlich, ne? Und viele Formulare jetzt, also diese ganzen Antragsformulare, die sind tatsächlich auch teilweise zentral vorgegeben aus Nürnberg. Da gibt es gar nicht so viel Spielraum. Wir haben jetzt im letzten Jahr einen Jobcenter in Friedrichshain-Kreuzberg ausgezeichnet mit dem Alpha-Siegel. Die haben tatsächlich ein vereinfachtes Formular nochmal entwickelt. Also ich glaube, so ein Antrag, der ursprünglich 15, 20 Seiten beträgt, den haben die auf 4 Seiten runtergebrochen und in einfacher und verständlicher Sprache formuliert. Also das ist aber eine individuelle Sache der jeweiligen Einrichtung oder auch Jobcenter, dass die sowas machen. Wichtig ist uns auch, dass das Formular, egal wie umfangreich es ist, dass es erklärt wird und verständlich erklärt wird, dass die Menschen wissen, was unterschreibe ich denn da eigentlich. Aber das sind so eine Sachen oder auch Datenschutzerklärungen gibt es teilweise. Also beim Jobcenter weiß ich das jetzt nicht genau, aber viele Einrichtungen müssen eine Datenschutzerklärung unterschreiben lassen und die wird dann auch oft in einfacher Sprache gestaltet.
Wie sieht da dann der Prozess aus? Also wenn diese Formulare zum Beispiel vereinfacht gestaltet werden, also werden da Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten eingebunden?
Genau, das ist also ganz wesentlich für uns, ne, dass wir auch mit ehemals Betroffenen zusammenarbeiten, die oft erst im Erwachsenenalter lesen und schreiben gelernt haben, weil die haben noch so eine Perspektive, wie fühlt sich das denn an, wenn ich nicht so gut lesen und schreiben kann und habe so einen komplizierten Flyer. Also wir machen, bevor die Einrichtungen den Flyer, den endgültigen Flyer dann einreichen, laden wir Betroffene zu uns ins Grundbildungszentrum ein und schauen uns mit denen diesen ersten Flyer-Entwurf an. Also das habe ich witzigerweise gerade gestern mit einem von unseren Lernexperten gemacht. Also ist der Flyer verständlich geschrieben? Ist die Schrift ausreichend groß? Gibt es nicht zu viele Schriftarten, zu viele Farben? Ist der Hintergrund stimmig und das Layout passt? Optimal sind natürlich auch Bilder, also so ein Foto vom Eingangsbereich in der jeweiligen Einrichtung. Wenn die Menschen oder wenn die Einrichtung das wünscht oder zulässt, ist es auch immer schön, wenn so ein Bild der Ansprechperson mit abgebildet ist. Das senkt nochmal die Hemmschwelle, diese Einrichtung zu betreten, wenn man weiß, ach, so ein Gesicht begegnet mir vielleicht und dann guckt das im besten Fall noch freundlich. Hilft tatsächlich sehr, die Barrieren abzubauen.
Das ist gerade von Jobcentern gesprochen und auch schon von der Kita. Was gibt es denn noch so für Einrichtungen, die aus deiner, oder was gibt es erstens für Einrichtungen in Berlin, die schon das Alpha-Siegel haben? Und was wäre denn auch vielleicht aus deiner Sicht sinnvoll? Was fehlt denn noch? Wo könnte das Alpha-Siegel noch ankommen?
Genau, also Kita, also da muss ich tatsächlich, darf ich noch ein bisschen dazu erzählen, weil ich finde das ganz großartig. Wir haben bisher eine Kita, in Spandau von der AWO. Und da habe ich von den Mitarbeitenden gehört, ach, wir haben jetzt zwar das Alpha-Siegel, aber wir sehen ja überhaupt keine Betroffenen. Also, wo sind denn die ganzen Menschen? Es gibt ja so viele. Und die sind aber so niedrigschwellig aufgestellt. Also, die führen alle neuen Eltern, alle Interessierten praktisch durch die Räumlichkeiten. Und sagen dann auch schon gleich, ja, bei uns hängen hier ganz viele Bilder und Piktogramme. Zum Beispiel, wenn die Eltern für die Kinder neue Windeln mitbringen müssen oder Regenkleidung, da ist da einfach ein Foto abgebildet. Und die Kinder kriegen das ins jeweilige Fach gelegt, sodass jeder weiß, ach, okay, ich brauche mal wieder neue Regenklamotten für mein Kind, muss ich wieder mitnehmen. Und insofern sind die auf alle Menschen schon eingestellt und keiner muss sich, ich sag mal, outen zu müssen in Gänsefüßchen, ne? Weil es ist gar nicht notwendig, dass die Menschen dort sagen, ach, ich kann nicht so gut lesen und schreiben. Die sind einfach so auf alle eingestellt, sodass es wirklich den Zugang sehr, sehr erleichtert. Und was uns besonders freut, wir haben jetzt so eine zweite Kita, auch wieder aus Spandau. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist. Die haben sich jetzt auch gerade angemeldet für den Prozess und die stehen da auch voll und ganz dahinter. Und das haben uns auch die Expertinnen in eigener Sache, die bei diesen Sensibilisierungsschulungen mit dabei waren, haben uns auch zurückgespiegelt, wie toll die sind und wie engagiert. Also das finde ich ist ganz großartig. Genau.
Das heißt, wenn ich dich, um da noch eine Frage einzuschieben, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist es ja schon auch so, dass wir fürs Alpha-Siegel verschiedene Zielgruppen haben, aber darüber hinaus wirkt es natürlich auch, weil es schadet ja niemandem. Wenn ich jetzt mal so an mich denke, wenn ich irgendwo, ich habe immer so als das Beispiel in meinem Kopf ein Krankenhaus und dort das Leitsystem, mich zurechtzufinden oder ich muss irgendwo ein Formular suchen, würde ich mir auch oft wünschen, dass das einfacher verständlich ist. Also da adressieren wir ja eigentlich ganz viele Menschen mit, oder?
Ja, genau, sieht so aus. Ne? Viele denken, ach ja, es ist jetzt erstmal Alpha-Siegel, ist nur für Menschen, die nicht so gut lesen und schreiben können, aber es werden wirklich viel mehr erreicht. Also kann mich dir da nur anschließen. Also wenn ich so komplizierte Flyer finde, ne? Also viele hatten das auch, die haben dann so einen alten Flyer, haben dann im Rahmen des Alpha-Siegel-Prozesses einen neuen gestaltet. Und die neu gestalteten einfachen Flyer, die gehen einfach weg. Und so viele Menschen, die nicht so gut lesen und schreiben können, treten dann gar nicht auf, zum Beispiel auf diesen Berufsmessen auf, wo die Flyer ausgelegt werden. Also das ist definitiv auch ein Fakt, dass eben alle oder ganz viele mehr erreicht werden. Also du fragtest ja noch nach Einrichtungen. Ich war jetzt gerade bei der Kita, weil ich so begeistert war. Also wir haben, es geht über kleinste Beratungseinrichtungen teilweise. Ne? Für bestimmte, also Frauenberatungseinrichtungen haben wir, das sind teilweise nur 2, 3 Mitarbeitende. Größere Beratungseinrichtungen, die zu Bildung und Beruf beraten. Wir haben die 4 Lichtenberger Stadtbibliotheken. Das sind hier unsere ersten Bibliotheken. Bei euch in Baden-Württemberg gibt es ja jetzt auch in Pforzheim eine. Dann haben wir, was auch eine ganz spannende Einrichtung ist, ist die Berliner Landeszentrale für politische Bildung, die auch ganz viele Materialien im Zuge des Arbeitsgeldprozesses nochmal in einfacher, leichter Sprache gestaltet haben, die auch eine aufsuchende politische Bildung installiert haben, was es vorher auch noch nicht gab, so ein Format, dass die einfach sagen, wir müssen raus zu den Leuten, wo die in ihren Kiezen sind, und da gehen wir dann einfach hin. Ja, und es gibt, also, gibt noch viele, viele mehr tatsächlich. Insgesamt haben wir jetzt, ich glaube, 52 ausgezeichnete Einrichtungen hier in Berlin. Und im Moment wächst es. Ach so, eine auch ganz spannende, ja, ein Büro. Letztes Jahr haben wir eine Abgeordnete hier aus dem Berliner Abgeordnetenhaus, die Tamara Lüttke, mit dem Alpha-Siegel zertifiziert. Die hat ihr Wahlkreisbüro wirklich zugänglich gemacht, sehr barrierefrei. Und jetzt haben wir aktuell im Prozess den Hakan Demir, einen Bundestagsabgeordneten, der auch sein Wahlkreisbüro versiegelt hat, wie wir das immer so schön sagen. Also da steht noch der Bericht und das Juryurteil aus, aber also das sieht schon alles sehr gut aus, muss ich sagen. Und das, glaube ich, ist auch tatsächlich öffentlichkeitswirksam, wenn das in die Politik geht, wenn das in die Medien geht. Bei euch habe ich ja auch gesehen, ihr habt auch eine Wahlkreisabgeordnete und sowas, finde ich eine ganz spannende Geschichte, einfach nochmal so als Vorbildrolle. Ne? Wie kann ich mich, egal in welchem Bereich ich arbeite, zugänglich machen.
Würdest du sagen, es gibt da auch so ein bisschen so ein ach, wie sagt man denn, so ein Streichholzeffekt? Das heißt, wenn ihr eine Einrichtung, zum Beispiel ein Jobcenter, versiegelt habt, dass sich die anderen dann doch durchaus schon die Frage stellen, warum machen wir das eigentlich nicht? Wie ist da eure Erfahrung?
Also das gibt es tatsächlich auch. Also wir haben mit einem Jobcenter als Pilot angefangen. Also das war auch vor meiner Zeit, muss ich dazu sagen. Aber dann kamen eben andere Jobcenter, die auch gesagt haben, die lesen dann zum Beispiel in internen Zeitschriften, ach hier, Jobcenter Spandau hat das Alpha-Siegel. Naja, was ist denn das? Und brauchen wir das auch? Und dann, wenn man sich damit beschäftigt, dann wird es oft festgestellt, ja eigentlich sind wir ja auch so eine große Anlaufstelle, wo ganz viele dieser Menschen auftreffen könnten. Genau, das auf jeden Fall. Jetzt gerade hier mit dem, weil wir bei der Politik auch noch waren, also da ist es schon auch so, ne? Da ist auch so ein bisschen, ja, ich bin jetzt die Erste und mal gucken, ob das auch so, wie du sagst, einen Streichholzeffekt hat. Aber was bei den Jobcentern auch noch ganz entscheidend ist, ist so die Rolle der Geschäftsführung. Also die, wenn, das haben wir die Erfahrung gemacht, wenn die Geschäftsführung, die Leitung einer großen Organisation oder auch einer kleinen Organisation, wenn die dahinter stehen, dann flutscht das, sag ich mal, dann ist das fast ein Selbstläufer, wenn dann da auch so eine Begeisterung rüberkommt und sagt so, wir machen was an dem Thema. Ne? Wir sind die Ansprechperson für so viele Leute und wir versuchen, das Alpha-Siegel zu machen. Und das strahlt dann natürlich auch aus. Ne? Und gerade wenn man dann zu den Geschäftsführenden teilweise reden hört, das war so mit einem meiner ersten Begegnungen hier im Grundbildungszentrum, als ich hier angefangen habe, habe ich einen Geschäftsführer aus Lichtenberg gehört und das hat mich so begeistert einfach. Und dachte ich, ja, wow, ja, so muss es sein. Und das merkt dann auch so ein größeres Haus tatsächlich. Und wenn die dann auch so ein bisschen Werbung machen, dann funktioniert das schon. Aber ich muss auch dazu sagen, alle Jobcenter kriegt man eben auch nicht. Ne? Oft ist manchmal auch so, ja, wir haben dafür keine Zeit. Das Personal. Und wer soll denn noch die zusätzliche Arbeit machen? Das muss man schon auch sagen. Aber oft reicht es auch, wenn sich da 1, 2 Leute erstmal mit beschäftigen und sagen, kommt es für uns in Frage und wie kann ich es denn dann umsetzen? Und oft sind die BCAs, also die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, die sind dann da auch oft federführend engagiert und setzen das ganz toll um.
Stärkt ja auch die Glaubwürdigkeit so einer Einrichtung, dass sie sich bemühen um eine Barrierefreiheit und um Inklusion. Oder wie nimmst du das wahr, dass sie dieses auch öffentlichkeitswirksam für ihre Öffentlichkeitsarbeit eigentlich auch ganz gut für sich selbst verwenden können und einen Mehrwert haben.
Genau, also das auf jeden Fall auch. Das ist auch noch so ein Punkt. Also das ist natürlich eine Außenwirkung, ne? Wenn dann so ein Alpha-Siegel an einem großen Jobcenter hängt, ja, was bedeutet das denn überhaupt? Und da ist mir tatsächlich nur so ein Satz von dem Geschäftsführer da im Ohr. Also es ist dann auch so ein Stück Verantwortung und auch eine Selbstverpflichtung. Wenn ich so ein Siegel habe, habe ich meine Vorbildrolle, ne? Und dann steht öffentlich oder es ist bekannt, ich bin zugänglich und dann wird das auch erwartet, so wenn ich in dieses Jobcenter gehe, dass man mich da nett empfängt und ich frage, was, Sie können nicht lesen und schreiben oder das steht doch da, gehen Sie doch mal den Schildern nach. Sowas passiert dann eben nicht und das ist natürlich auch schön und macht, also das macht auch, ist auch gut für die Öffentlichkeitsarbeit der jeweiligen Einrichtung, das auf jeden Fall. Und zeigt natürlich auch das Engagement nach außen, ne? Also dass die sich einfach für dieses Thema engagieren, was vermeint oder was ja eigentlich immer noch so ein kleines Nischenthema ist und so langsam erst ja sich öffnet, ne? Und hilft an auch Tabus abzubauen oder dass diese Diskriminierungserfahrung und die Scham, die Leute, die nicht so gut lesen und schreiben können, dass das so ein bisschen minimiert wird und dadurch, dass man sich als große Einrichtung zugänglich macht.
Das ist ja doch alles sehr komplex, also die Anforderungen, die da an die Einrichtung gestellt werden. Und das ist ja oft auch so, gerade wenn es um irgendein Thema aus Diversity und auch Diskriminierung geht, da wird ja oft dann auch so ein bisschen was zur Öffentlichkeitswirksamkeit gemacht und so wirklich im Unternehmen ist es aber nicht angekommen. Wie ist es denn beim Alpha-Siegel? Also ich könnte mir ja jetzt einfach auch so einen grünen Kleber an die Tür kleben und mach halt so die Mindestanforderungen vielleicht des Prozesses. Wie ist denn auch gewährleistet, dass da auch, dass das Alpha-Siegel auch wirklich gelebt wird in der Einrichtung?
Ja, also im Rahmen des Prozesses, da schauen wir uns auch einmal jede Einrichtung an. Also wir machen so eine sogenannte Begehung oder ein Audit. Und gemeinsam mit einem Experten oder einer Expertin in eigene Sache. Also, und dann gucken wir, wie finde ich denn zum einen den Weg in diese Einrichtung mit dem angepassten Flyer? Das ist, kann ja schon mal so eine erste Hürde sein, dass ich von der U-Bahn-Station, von der Busbahnhof, wie auch immer, nicht in die Einrichtung finde. Und da gucken dann eben ehemals Betroffene nochmal mit ihrer Perspektive drauf, ist es denn vielleicht für alle gut verständlich? Und wenn nicht, geben die auch nochmal Tipps, was kann denn noch verbessert werden? Also wo muss vielleicht noch ein U-Bahn-Ausgang eingezeichnet werden? Oder ist an der Ecke, wo ich dann abbiegen muss, noch eine Apotheke und man baut ein Apothekenlogo auf die Wegbeschreibung? Das ist so ein Punkt. Dann, wenn wir in der Einrichtung angekommen sind, wird natürlich auch geschaut, wie reagieren die Leute auf uns? Manchmal, also meistens machen wir Termine, manchmal passiert es aber auch, dass wir zufällig da sind im Rahmen einer Rezertifizierung. Und das ist dann immer wirklich schön zu sehen, wie offen die Leute auf uns zugehen, welche Akzeptanz die Lernenden dann eben erfahren, die fragen und die kriegen Antworten auf Augenhöhe. Und es ist eben ja sehr respektvoll der Umgang. Und man merkt es tatsächlich auch, finde ich, so an der Haltung der Mitarbeitenden. Ne? Wenn man mit denen spricht und kommt in so eine Einrichtung rein, dann fühle ich mich auch sehr aufgehoben und sehr wohl. Also gerade so jetzt bei uns, bei kleineren Beratungseinrichtungen ist es sehr, sehr nett. Viele LernerexpertInnen reden auch oft von, ah ja, sehr, sehr familiär hier und so gemütlich und so nett. Und das merkt man, finde ich, schon den Mitarbeitenden an. Also gerade so Thema Haltung ist eine ganz wichtige Sache. Und dann nützt dann, wenn es von oben vorgegeben ist und die Menschen, die Mitarbeitenden stehen selbst nicht dahinter, dann merkt man das auf jeden Fall schon. Bisher war es bei allen Einrichtungen so, die wollen das alle. Irgendwie ist es wichtig, einen Beitrag zu leisten und das hilft tatsächlich sehr.
Denn also neben Flyern oder Informationsmaterialien und auch der Sensibilisierung von Mitarbeitenden, welche anderen Aspekte sollten Einrichtungen oder Organisationen berücksichtigen, um eine barrierearme Umgebung für Menschen mit Grundbildungsbedarf zu schaffen?
Also da hast du schon die wesentlichen Säulen im Prinzip genannt, die sensibilisierten Mitarbeitenden, Flyer, Webseite, aber auch so die Gegebenheiten im Gebäude. Das sind so die wesentlichen Punkte. Bei der Sensibilisierung ist es so, oft können natürlich, wenn wir jetzt sagen, Jobcenter mit 600 Mitarbeitenden, können gar nicht alle in so eine Sensibilisierungsschulung gehen. Das würde sämtliche Kapazitäten sprengen. Wichtig ist es dann, dass organisationsintern dafür gesorgt wird, dass alle ich sag mal so, vom Hausmeister bis zum obersten Geschäftsführer, dass alle von dem Thema Bescheid wissen. Also da gibt es dann auch, ja, Informationen, was müssen die Leute wissen? Also einmal, dass es eben so viele Menschen gibt, gemäß der Leo-Studie. Und wie kann ich sowas vielleicht auch erkennen? Also das wissen ja viele auch nicht. Wie erkenne ich denn, wenn der Mensch, der vor mir sitzt, hat er vielleicht Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben? Was oft auch kommt, ja, oder ist der einfach faul, ne? Oder will der einfach nicht? Das hören wir auch manchmal, so ein Klischee. Nein, und es ist dann nicht so. Das mag sein, dass es Fälle gibt, aber das ist ja auch ganz, ist auch nicht immer so einfach, das zu erkennen. Und das kommt dann eben in den Sensibilisierungsschulungen. Dann ist es so, wenn die Einrichtung die Flyer umgestaltet, dann müssen natürlich auch dafür Ressourcen da sein, personell, aber auch monetär letztendlich. Also wer finanziert mir das denn? Und kann ich jetzt als Alpha-Siegel-Verantwortliche, kann ich das einfach so umsetzen? Zeichnet mir mein Chef das ab? Wen muss ich da vielleicht noch mit einbinden? Das sind schon auch so eine Faktoren. Da, deshalb sagen wir auch, es können jetzt keine freiwilligen Mitarbeitenden in der Einrichtung, PraktikantInnen sollten das möglichst nicht machen. Da muss schon eine gewisse Verantwortungsposition in der jeweiligen Unternehmung sein, dass sowas auch umgesetzt werden kann.
Habt ihr vielleicht, das Alpha-Siegel gibt es ja jetzt schon lange, länger in Berlin. Habt ihr schon so ein paar O-Töne, Erfahrungsberichte aus Einrichtungen und Organisationen, was denen dann das Siegel auch so im Alltag gebracht hat?
Also haben wir ziemlich sicher, also wir sammeln auch immer so Testimonials. Ich kann dir die jetzt nicht auswendig zitieren, das habe ich jetzt noch nicht rausgeschaut. Aber was, also was ich mir rausgeschrieben habe oder rausgeguckt habe, wir fragen ja auch immer nach Zielen. Was habt ihr denn vor mit diesem Alpha-Siegel? Und dann kommt so auch eine Rückmeldung so im Gespräch. Und oft ist es so, dass einfach, also ein so ein Punkt ist, ein verstärktes Verständnis für die Zielgruppe wurde entwickelt. Und auch nochmal ein neuer Blick auf die eigene Einrichtung wird auch nochmal so generiert. Also wo sind denn vielleicht auch Hürden für andere, die jetzt zu mir in die Einrichtung kommen? Wo stoßen die vielleicht an ihre Grenzen, ne? Also auch wenn ich jetzt hier unser GPZ anschaue oder die Wegbeschreibung, die wir hatten, unsere alte, die war auch jetzt auch nicht so ganz einfach verständlich, ne? Und das sind immer so Punkte, wo man da noch an sich arbeiten kann. Oder was ich auch sagte, so Entwicklung von neuen Formaten, also für die Zielgruppe vielleicht angepasst, so wie so eine aufsuchende Beratung oder ja, politische Bildung, je nachdem, sowas gibt es auch. Oft hören wir auch, dass es einfach kundenorientierter ist, das auf jeden Fall. Und dass die Kunden und die Mitarbeitenden auch viel zufriedener sind, wenn gegenseitiges Verständnis da ist. Wenn die Mitarbeitenden zum Beispiel wissen, ach, vielleicht rufe ich jetzt doch mal an, weil die Person vielleicht meinen Brief nicht lesen konnte. Das ist für beide Seiten einfach viel besser und angenehmer zu arbeiten, dass man dann nicht immer mit dem Zorn da sitzt und sich ärgert. Ach, warum habe ich jetzt schon wieder keine Rückmeldung? Sondern einfach, vielleicht liegt es ja nicht daran, dass die Person nicht will, sondern sie kann es dann einfach nicht lesen. Das kommt tatsächlich ganz oft von Jobcenter-Mitarbeitenden, dass wir sowas dann auch hören. Und auch so in der Organisation selbst, ne, ist die Orientierung oder die Kommunikation einfach viel klarer. Also, dass man sich bemüht, auch intern möglichst einfach zu kommunizieren. Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht, ne? Also, viele denken zwar, ach, wir sind jetzt hier in der Behörde, wir müssen uns jetzt auf einem bestimmten Niveau ausdrücken. Warum, wenn es eben einfach geht, ne? Und man alle erreicht. Also es gibt ja jetzt hier gering literalisierte Menschen, gibt es ja nicht nur unter den Arbeitssuchenden, wie oft vielleicht so ein Klischee sein könnte. Nein, die gibt es eben in allen Bereichen, auch in Geschäftsführeretagen. Das ist jetzt kein reines, also ne, völlig unabhängig, was die Person, wo die herkommt. Das kann überall auftauchen. Und deshalb kann es auch im eigenen Unternehmen Leute geben, die davon betroffen sind. Und wie reagiere ich dann vielleicht als Chef oder als Mitarbeiterin in der Personalabteilung, wenn ich dann sowas sehe, ja, was machen wir denn dann mit so einer Person? Wie gehen wir damit um? Ist es für die Person in Ordnung, wenn ich da, wenn wir da offen mit umgehen, dass auch mein Chef hat damit Probleme? Oder wird es verschwiegen? Das ist auch so eine Unternehmenskultur. Und dann auch wieder die Sache der Haltung, wie gehe ich denn damit um in meiner eigenen Einrichtung, wenn es da vielleicht so ein Problem geben sollte?
Birgit, du hast ja schon ein bisschen erzählt, dass auch in dem Alpha-Siegel-Prozess auch Menschen mitpartizipieren, die nicht gut lesen und schreiben können, als Expertinnen und Experten, die auch vor Ort mitkommen. Jetzt ist es ja für so einen Qualitätsmanagement-Prozess nicht unbedingt üblich. Wie ist denn da so die Reaktion von den Einrichtungen drauf, wenn ihr dann noch mit einer anderen Person zum Audit kommt, die dann auch noch ihre Eindrücke schildert?
Also da hören wir durchweg immer nur positive Sachen, ne? Also diese LernexpertInnen sind ja auch immer bei uns in den Sensibilisierungsschulungen mit dabei und erzählen da auch Geschichten aus ihrem Leben. Also wie war das zum Beispiel, als du mal im Jobcenter warst, wie ist es dir da ergangen? Oder was ist, wenn du von A nach B mit der Deutschen Bahn fahren willst? So eine Sachen. Das ist da schon immer ganz wertvoll. Aber wir hören dann auch, also im Prinzip jedes Mal, wenn wir bei so einem Audit vor Ort waren, ach, wie toll das war. Und das hat nochmal viel weitergebracht. Das hat denen neue, ja, nochmal so die Augen geöffnet, dass eben noch jemand dabei war. Nicht nur wir als Experten in der Sache, sondern auch Personen, die ehemals betroffen waren und die dann ihre Meinung eingebracht haben. Und wenn die Einrichtungen dann hören, ach Mensch, ihr seid ja schon ganz toll, ihr beratet uns hier auf Augenhöhe, ihr reagiert auf die Fragen und wir fühlen uns nicht mehr klein und dumm, wie das eben oft gehört haben. Das ist ganz, ganz wichtig, ne? Und gerade, wir waren jetzt auch vor kurzem eben bei so einem Audit und da wurde das auch tatsächlich so wieder zurückgespiegelt, dass das ganz wichtig ist, dass die Leute dabei sind.
Ich könnte mir vorstellen, dass das für dich als Auditorin dann auch noch mal eine Bereicherung ist, weil man kennt es ja selber so aus dem Arbeitsalltag, wenn man immer wieder das Gleiche macht, ist, hat man irgendwann so einen Tunnelblick und es fällt schwer, dann doch noch mal links und rechts zu gucken. Wie empfindest du denn das als Auditorin, wenn du da noch eine Unterstützung bekommst?
Also einmal ist dann natürlich so, man geht da nicht alleine hin, man hat noch jemand an der Seite und ich ertappe mich manchmal auch immer noch, wie ich mich zu kompliziert ausdrücke oder wie ich zum Beispiel Abkürzungen verwende, die für mich total geläufig sind, aber eben nicht für alle, ne? Also auch so mit vermeintlich banale Abkürzungen. Und das wird mir dann auch zurückgespiegelt. Oder auch Menschen, die jetzt nicht aus Deutschland kommen, für die sind Abkürzungen genauso ein Thema von irgendwelchen Behörden oder für uns ganz klassische Abkürzungen wie D. H. Punkt. Das heißt, ja, was heißt es denn? Ich komme nicht aus Deutschland. Was steht das denn? Und das ist nochmal ganz spannend, auch für mich nochmal zu sehen, weil jedes Mal, also wir lernen auch ganz viel noch von unseren Lernenden dazu, auch wenn wir es jetzt schon oft gehört haben und gemacht haben, jedes Mal ist immer noch irgendwas, wo ich denke, ah ja, klar, da hast du jetzt auch nicht dran gedacht. Und deshalb ist gut, dass die Betroffenen mit dabei sind und nochmal so ein Feedback geben. Und das schreiben wir dann eben nochmal zusammen und melden das zurück an die Einrichtung.
Birgit, jetzt hast du uns schon ganz viel Positives über das Alpha-Siegel erzählt und das hat ja offenkundig für Unternehmen, für Einrichtungen, für Organisationen ganz viele Vorteile. Was würdest du denn jetzt Einrichtungen auch mit auf den Weg geben, die noch nicht das Alpha-Siegel haben und vielleicht auch sagen, uns betrifft es überhaupt nicht?
Also, uns betrifft es überhaupt nicht. Das würde ich sagen, das ist wahrscheinlich bei den wenigsten Einrichtungen der Fall, weil es gibt, statistisch gesehen, ist eben jede achte Person betroffen. Also, egal in welche Einrichtung man geht. Auch so Thema Bibliothek ist ja auch so, ja, warum soll ich als Bibliothek so ein Siegel machen? Wir haben doch hier nur Bücher und lesen eben, kommen die Menschen überhaupt in Bibliotheken? Trotzdem werden ja in der Regel häufig auch andere Angebote dort, ja, angeboten. Man kann an irgendwelchen Treffen teilnehmen. Und da kann es trotzdem sein, dass Menschen mit dabei sind, die betroffen sind. Und deshalb, es lohnt sich einfach, ne? Weil wenn man sich zugänglich macht, man trifft auf offene Ohren und für die Menschen ist es dann oft eine ganz neue Erfahrung, dass sie auch Verständnis treffen und dass sie dort, ja, dass sie dort gehört werden. Aber warum man das eben machen sollte, also viele Mitarbeitende, also sehen wir immer wieder, die sind schon so sensibilisiert oder die sind schon so auf das Thema eingestellt, die kommunizieren in einfacher Sprache, also zum Beispiel Stadtteilzentren, da fällt uns das auch, Mehrgenerationenhäuser, die sind schon so niedrigschwellig aufgestellt und oft fehlt eben gar nicht mehr viel auf dem Weg zum Alpha-Siegel. Das ist dann vielleicht nur noch ein Gänsefüßchen, so ein Flyer, der angepasst werden muss. Und das, wenn die dann unsere Workshops besuchen, geben wir denen da ja Tipps und Anregungen, sodass das eigentlich kein Hexenwerk mehr ist. Natürlich braucht man die Zeit, das räume ich ein. Aber wenn das der Leitung wichtig ist, für so ein Thema Mitarbeiter abzustellen sozusagen, dann glaube ich, kann man das auch ganz gut wuppen. Und es ist ja jetzt nicht so, man muss das nicht von heute auf morgen machen. Die Einrichtungen können sich ja Zeit lassen. So im Schnitt 15 Monate. Manche schaffen es schneller, manche brauchen länger. Da ist ja jetzt kein Zeitdruck in dem Sinne. Und man kann zu mehreren dran arbeiten, also mehrere Personen, also zwei in der Regel, sagen wir, die sich dann dafür verantwortlich fühlen und an der Checkliste auch arbeiten. Und oft, wenn man erst mal angefangen hat, geht das relativ schnell. Und wenn es kleine Einrichtungen sind, ja, dann reicht es, wenn da eben 20% der Mitarbeitenden so eine Sensibilisierungsschulung besuchen. Was sowieso, finde ich persönlich auch sehr gewinnbringend ist, einfach mal so eine Originalstimme von Betroffenen zu hören. Das finde ich immer ganz, ganz spannend. Und das überzeugt auch schon, ne? Und wenn man dann hört, ach Mensch, das ist so schön, ihr seid zugänglich, wir fühlen uns da aufgehoben, oft passiert uns das nicht. Das ist eigentlich schon ein ganz gutes Zeichen für alle.
Nach allem, was du jetzt erzählt hast, finde ich, wird ja auch noch mal deutlich, dass gerade dieses Thema Grundbildung insgesamt in der Bildungslandschaft ja trotzdem noch so ein kleines Nischenthema auch ist. Das darf man ja auch nicht vergessen, denke ich. Aber aus allem, was du erzählt hast, wird ganz klar deutlich, dass das Alpha-Siegel einerseits einen individuellen Mehrwert hat für die betroffenen Menschen und tatsächlich aber auch so einen gesellschaftlichen, weil damit ja natürlich auch auf das Thema sehr aufmerksam gemacht werden kann. Könnt ihr da in Berlin schon irgendwas ableiten, gerade jetzt in so Kiezen, wo das Siegel vielleicht schon ein bisschen verbreiteter ist? Hat sich da schon ein bisschen was an dieser gesellschaftlichen Haltung diesem Thema gegenüber verändert?
Also das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, aber wir sind im Prinzip auf dem Weg dahin. Wir sind ja auch ganz viel mit den verschiedensten Politikern und verschiedensten Parteien in Gesprächen, jetzt hier im Rahmen. Wir sind sogar im Koalitionsvertrag enthalten, also das Grundbildungszentrum. Also das zeigt schon, Grundbildung hat auf jeden Fall einen deutlichen Stellenwert erreicht. Und jetzt im Rahmen hier der Berliner Landeskonzeption, da ist es auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also es kommt. Es dauert eben einfach so seine Zeit und es ist immer noch ein langer Prozess, aber wir sind optimistisch, dass sich da was bewegt.
Blick in die Zukunft. Welche Vision hast du für das Alpha-Siegel?
Ich finde das eine sehr, sehr schöne Frage. Man hat ja immer Visionen und ich weiß noch, als ich hier eine ehemalige Kollegin für meine Masterarbeit interviewt habe, da war auch so die Frage, was ist denn die Vision vom Alpha-Siegel? Und da war schon die Vision. Die übernehme ich zu meiner, also Alpha-Siegel bundesweit. Also bisher gibt es das Alpha-Siegel in Berlin und in Baden-Württemberg, was ganz toll ist. Und bei euch habe ich den Eindruck, in Baden-Württemberg läuft es gerade auch richtig gut. Also das ist wirklich schön zu sehen. Und ja, ein einheitliches Siegel für ganz Deutschland. Ne? Was muss da jeder sein eigenes Siegel erfinden? Und was Neues, wenn es sowas schon gibt und wenn es für Zugänglichkeit steht. Das ist definitiv eine Vision. Und wie man die umsetzen kann, müssen wir schauen. Wir sind ja jetzt gerade dabei, den Transferprozess zu Baden-Württemberg zu evaluieren und zu gucken, wie ist das gelaufen, was können wir da für Erkenntnisse mit rausziehen, um dann ans nächste Bundesland zu gehen. Da sind wir schon einen großen Schritt weiter. Ab nächsten Jahr soll es dann starten mit dem neuen Bundesland. Was es sein wird, das wissen wir noch nicht, aber das ist auf jeden Fall in Planung und da sind wir ganz massiv dran. Da werden wir uns dann auch nochmal austauschen zusammen mit unseren jeweiligen Leitungen und dann hoffen wir, also erstmal nächstes Bundesland und dann, ja, warum nicht, deutschlandweit, europaweit, naja, soweit noch nicht, aber ja, warum denn nicht irgendwann?
Wer mehr über das Alpha-Siegel erfahren möchte, findet weitere Informationen unter www.alpha-siegel.de. Den Link dazu gibt es auch hier in unseren Shownotes. Und ich sage ganz herzlichen Dank an Birgit Zwingelberg und Sabrina Stadler.
Ja, ich bedanke mich, dass ich hier sein konnte. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank.
Das war diese Folge von Grundbildung hören. Mein Name ist Birte Altshut und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss und alles Gute. Dieser Podcast ist Teil des Projektes ABC Connect von der Technischen Akademie Schwäbisch Gmünd und Arbeit und Leben Berlin-Brandenburg. Es wird gefördert im Rahmen der Nationalen Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung unter dem Förderkennzeichen W1497A+BAOG mit Mitteln des BMBF.